Ready für das Wort Gottes? Yes, ich bin sowas von ready. Ich habe mich die Woche vorbereitet, viel für diese Predigt gebetet. Bevor ich reinstarte, wollte ich euch ein paar gute Nachrichten mit auf den Weg geben. Ich glaube, wir alle brauchen gute Nachrichten. Gute Nachricht ist, Borussia Dortmund hat gestern gewonnen gegen Leipzig. Endlich, das war sehr wichtig, der Trainer bleibt da. Für alle, die sich wundern, ich bin Borussia Dortmund-Fan. Und deswegen sind das für mich immer sehr gute Nachrichten. Aber noch mehr gute Nachrichten. Wir durften erleben jetzt im Oktober, dass 5 Menschen eine Entscheidung für Jesus in unseren Gottesdiensten getroffen haben. Das war echt der Hammer. Ich bin sehr dankbar für die Entwicklung unserer Kirche. Wir hatten im Oktober knapp 50% mehr Gottesdienstbesucher als im letzten Jahr, was der Hammer ist. Also die Kirche wächst. Wir durften im Oktober 3 Menschen aufgrund ihres Glaubens taufen, was der Hammer ist. Viele tolle Dinge, die unserer Kirche passieren. Allein wenn wir all die Gottesdienstbesucher in unseren Standorten und online zusammenrechnen, waren in diesem Jahr schon über 9000 Leute in unseren Gottesdiensten online oder präsent. So viele Leute hatten wir bisher noch nie in unserer Kirche, was der Hammer ist, wofür ich sehr dankbar bin. Und vielleicht denkst du dir, boah, Zahlen scheinen dir ziemlich wichtig zu sein. Ja, sind mir wichtig, weil der Bibel auch Zahlen wichtig sind und Gott sind Zahlen wichtig, denn wir lesen überall immer wieder in der Bibel von Zahlen. Die Bibel spricht davon, dass 120 im Obergemach waren an Pfingsten. Die Bibel spricht davon, dass sich am Pfingsttag bei der ersten Predigt von Petrus 3000 Menschen für ein Leben mit Jesus entschieden haben. Ein ganzes Buch der Bibel ist das Buch der Zahlen, Numeri, wo es nur eigentlich um Zahlen geht. Und deswegen, Gott sind Zahlen wichtig. 99 lässt er zurück, um das eine Schaf zu suchen. Wieder Zahlen, die da sind. Und warum feiern wir Zahlen? Und warum sind Zahlen wichtig? Denn jede Zahl steht für ein Leben, das berührt worden ist. Für ein Leben, das verändert wurde. Und jedes einzelne Leben ist Gott wichtig. Und deswegen ist mir jede einzelne Zahl wichtig. Mir ist wichtig als Pastor, dass niemand irgendwie verloren geht, sondern dass wir ein Auge dafür haben. Wer ist Teil der Kirche und wie geht es der Kirche? Und deswegen vielen Dank an all die Leute, die so fleißig mitarbeiten, unseren ganzen Dreamteams, die all das möglich machen, weil diese Kirche ist nicht aufgebaut auf einer tollen Predigt vom Pastor, sondern viele fleißige Leute, die ihre Talente und Fähigkeiten mit reingeben, die Zeit investieren, um das möglich zu machen, um ein Segen zu sein. Und bevor ich in die Predigt reingehe, noch ein bisschen eine Vorausschau und Kontext geben für die Season, wo wir jetzt reingehen. Ihr habt auf euren Plätzen diese Broschüre gehabt. Das ist unsere Broschüre für die Herzschlag-Season. Meine Aufgabe als Pastor ist nicht einfach nur zu predigen, sondern meine Aufgabe als Pastor, als Hirte der Gemeinde ist, Leitung mit reinzugeben und euch mit auf den Weg zu nehmen. Ich sehe mich so ein bisschen immer wieder als Tourguide, euch mitzunehmen auf einer geistlichen Reise. Deswegen, wenn ich Predigtserien plane in unserer Kirche, dann ist es immer in dem Kontext von, okay, was ist das, was uns hilft, im Glauben zu wachsen? Was hilft uns, Gott besser kennenzulernen? Und deswegen schaue ich immer, wenn wir Predigtserien haben, dass es verschiedene Thematiken sind, die abgedeckt sind. Weil ganz ehrlich, wenn es um Favorite-Thema geht, lass mich über Gnade predigen, die Liebe Gottes predigen, über Errettung predigen. Das sind meine Favorites, aber es gibt so viel mehr im Leben, worüber Gott etwas sagen möchte. Er möchte etwas sagen zu unseren Beziehungen. Er möchte etwas sagen zur mentalen Gesundheit. Er möchte etwas sagen zum Thema Jüngerschaft, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Er möchte, dass wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Und so versuche ich, innerhalb eines Jahres verschiedene Predigtserien zu haben, verschiedene Thematiken abzudecken mit unseren Predigtserien. Und im November haben wir immer wieder eine Predigtserie, unser Herzschlag-Season, wo wir bewusst darauf schauen wollen, was 1. Mose 12 sagt. Und zwar heißt es dort, wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Und diese biblische Einstellung ist uns als Kirche wichtig, da wir gesagt haben, es soll Teil unserer Kultur als Kirche sein, ein Leben der Großzügigkeit zu leben. Und wir haben es wie folgt ausgedrückt in unserer Kirche, wir geben und gewinnen dabei. Und das schon seit dem Start der Kirche, dass wir immer wieder gesagt haben, es geht nicht darum, dass wir um uns selber drehen. Das kam letzte Woche hoffentlich rüber bei dem, was ich letzte Woche erzählt habe, um so ein bisschen das Herz zu teilen, worum es hier geht. Und jetzt geht es ein bisschen einen Schritt weiter, dass wir gesagt haben, wir haben verschiedene Aktionen mit dieser Herzschlag-Season, die wir vorbereiten. Wir haben eine Aktion, die wir jedes Jahr haben, und zwar Hoffnung schenken. In diesem Aktion Hoffnung schenken geht es darum, dass wir mit dem Frauenhaus der Diakonie zusammenarbeiten und Geschenke für die Kinder vorbereiten von den Frauen, die im Frauenhaus sind. Weil ich weiß nicht, ob ihr den Kontext kennt, aber wenn jemand in einem Frauenhaus landet, ist es ein Schutzhaus für Frauen, die häusliche Gewalt erleben. Und oft ist es so, dass wenn so etwas passiert, Frauen nicht alles mitnehmen können, sondern oft ist nur irgendeine Tasche, alles reinpacken, Kinder mitnehmen und weg von hier, um dieser schlimmen Situation zu entfliehen. Und dann sind sie in diesem Frauenhaus und die Herausforderung ist dann so, okay, gibt es überhaupt noch Hoffnung? Gibt es ein, wie geht es weiter? Was ist die Zukunft? Jetzt bin ich hier mit einer Tasche und drei kleinen Kindern und habe kein Geld. Und unser Herzensanliegen ist, diesen Personen, diesen Frauen, diesen Familien Hoffnung zu geben, zu sagen, hey, das ist nicht das Ende, es ist eine Möglichkeit für einen Neustart und deswegen kaufen wir Geschenke für die Kinder und wir geben den Kindern nicht diese Geschenke, sondern diese Geschenke bekommen die Eltern, dass die Eltern die Helden der Story sind und die Eltern den Kindern dann dieses Geschenk übergeben können, weil es geht nicht um uns, es geht nicht darum, dass draufsteht Kirche für Düsseldorf und keine Ahnung was, sondern es geht darum, dass wir Leute Hoffnung geben wollen. Und was wir auch jedes Mal machen, ist, dass wir nicht nur Geschenke für die Kids organisieren, sondern für alle Frauen organisieren wir Geschenke, für die ganzen Mitarbeiter organisieren wir Geschenke und verschiedene andere Aktionen, die wir jetzt im November planen und wo wir euch gerne mit reinnehmen wollen, um einfach eine Gebetserhörung für die verschiedenen Leute zu sein. Und eine Sache, wenn du sagst, ja ganz toll, aber keine Ahnung, wie kann ich dabei sein? Du kannst auch dabei sein, wenn es um unseren Heiligabend-Gottesdienst geht. Vielleicht dafür beten, wen kannst du einladen zum Heiligabend-Gottesdienst, dass er einfach neben dir in diesem Gottesdienst sitzt und einfach die Möglichkeit hat, Kirche einfach ganz neu zu erleben. Deswegen 24.12. kannst du dir schon eintragen, werden wir gemeinsam wieder einen Heiligabend-Gottesdienst im Hilton Hotel im Rheinlandsaal feiern und ich würde mich riesig freuen, wenn du mit dabei bist und du nicht nur alleine kommst. Und diese Herzschlag-Season, wie wir sie genannt haben, ist so ein Moment, wo wir eine besondere Kollekte am Ende nehmen wollen, und zwar am 24.11. in unserem Gottesdienst. Und wir wollen das nutzen mit unserer Großzügigkeit, die über unser normales, regelmäßiges Geben hinausgeht, einen Unterschied zu machen. Und warum ist diese Herzschlag-Season so wichtig? Wir wollen nicht einfach nur Rechnungen zu bezahlen, sondern wir wollen bewusst investieren, um einen Schritt nach vorn zu gehen. Und wir haben mal verschiedene Bereiche, wo wir investieren wollen. Und zwar sind es vier Bereiche. Einmal global, wir haben Missionsprojekte, die wir unterstützen. National, das sind immer Gemeindegründungen. Wir durften davon profitieren, dass Leute in unsere Kirche investiert haben. Und deswegen wollen wir andere Kirchen genauso segnen mit unserer Großzügigkeit. Und dann lokal, also hier in unserer Stadt, haben wir verschiedene Projekte, die wir finanziell unterstützen. Und dann in unsere Kirche bewusst zu investieren. Wo gibt es Dinge, wo wir Geld investieren wollen, um einen nächsten Schritt zu gehen als Kirche? Und dieses Jahr haben wir Folgendes gesagt als Kirche, dass wir nicht nur den Fokus auf die vier Bereiche haben, sondern wir tun unser Bestes als Kirche mit unserem Finanzteam, dass wir gute Verwalter sind von dem, was Leute uns anvertrauen, von dem Geld, das wir haben. Deswegen ist unser Ziel im nächsten Jahr, 2025, diese vier Bereiche einfach aus dem vorhandenen Budget, aus dem vorhandenen Haushalt zu decken. Und der Hauptfokus von dieser Herzschlag-Season ist, dass wir Rücklagen bilden für ein eigenes Gebäude für die Stadtmitte. Weil ich bin dankbar, dass wir hier uns treffen können, aber mein Wunsch als Pastor ist, dass wir nicht hier bleiben in Holiday Inn, sondern mein Traum davon ist, dass wir feste Räumlichkeiten haben in unserer Stadt, wo wir aufbauen können und die Dinge bleiben stehen. Dass wir Kids-Räume einrichten können, die attraktiv sind, wo Kinder gerne hingehen und wo wir nicht überlegen müssen, wenn wir das jetzt kaufen, passt es noch in den Transporter rein oder müssen wir dann irgendwie anbauen, müssen wir zweimal fahren, so einfach eine Grundlage zu schaffen. Dass wir, wie ich sage, ich habe in einem Gottesdienst mal erzählt, ich fühle mich manchmal so wie eine U-Boot-Kirche. Sonntags sind wir da und dann tauchen wir ab, bis zum nächsten Sonntag, dann sind wir wieder da. Und mein Ziel ist, dass wir nicht eine U-Boot-Kirche sind, sondern dass wir ein Leuchtturm sind in unserer Stadt, dass Leute sehen, hey, von Montag bis Sonntag, ich weiß, wo ich die Kirche für Düsseldorf finde. Im Moment ist, wenn ich Seelsorgegespräche habe, die finden bei Kopenhagen Coffee statt. Ja, ist auch ein bisschen awkward manchmal, aber hey, da würde ich gerne im nächsten Schritt einfach gehen. Und das, was mich gesegnet hat und was mich nochmal neu inspiriert hat, ich bin mit meiner Tochter nach London geflogen und wir sind durch die City gelaufen und fast jede Kirche, an der wir vorbeigekommen sind, sie hatten ihre Türen auf von 9 bis 17 Uhr und dann gab es in dem Foyer gab's ein schönes Café mit einer tollen Siebträgermaschine, gutes Essen und es war einfach die Möglichkeit, da zu sein, einen Coworking-Space da zu haben, Gemeinschaft zu haben. Da waren Tische aufgebaut, wünschst du Austausch und Gespräch, komm hierhin, Mitarbeiter von der Kirche, die einfach da waren. Also viele verschiedene Möglichkeiten, die wir durch feste Räume haben können. Und da möchte ich mich gerne hinbewegen. Matthäus 5, Vers 14 sagt, ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Und das wäre mein Ziel, dass wir das einfach hier in unserer Kirche sind. Und ich glaube, dass feste Räumlichkeiten auf jeden Fall ein großer Segen wären. Auch für die Jugendarbeit. Im Moment ist immer CVM da, aber es sind nicht feste Räumlichkeiten. Ich glaube, da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Und wie kannst du aktiv dabei sein? Es sind drei Dinge, die du aktiv tun kannst. Wir wissen, am Segen Gottes ist alles gelegen. Das heißt, wir sind sowieso abhängig von dem, was Gott tut. Aber ich möchte dich ermutigen, sei im Gebet mit dabei. Bete damit, dass Gott einfach Türen öffnet, dass Möglichkeiten da sind. Also bete gerne einfach mit dafür. Das nächste, was wichtig ist, wenn es um feste Räumlichkeiten geht, ist, feste Räumlichkeiten, wenn wir sie kaufen oder mieten, kosten Geld. Und wir haben von unserem Finanzteam gesagt, wir brauchen ungefähr 90 regelmäßige Spender, dass wir nicht nur einziehen können, feste Räumlichkeiten, sondern dass wir sie bezahlen können. Das wird sehr hilfreich sein. Und wir haben so ungefähr gerechnet 90 regelmäßige Spender. Aktuell haben wir 73 regelmäßige Spender. Und um diesen Step zu machen, brauchen wir ungefähr 150.000 Euro, um einfach diese Räumlichkeiten dann zu beziehen, zu renovieren. Das sind so die Benchmarks, die wir kalkuliert haben, an denen wir arbeiten. Und wo wir euch einfach mit reinnehmen wollen. Mehr Infos findet ihr in dieser Broschüre, die könnt ihr gerne nachlesen und ein bisschen mehr hineingehen. Und vielleicht denkst du dir, ganz schön große Summen und ganz schön unbequemes Thema. Warum bin ich heute in diesen Gottesdienst gekommen? Hey, ich glaube, das ist genau richtig, dass du hier bist. Warum sprechen wir darüber? Weil wir die Kirche sind und wir glauben, dass die Kirche, die globale Kirche von Gott einen Auftrag bekommen hat, den Missionsbefehl. Das ist nicht die Missionsidee oder der Missionsvorschlag, sondern der Missionsbefehl. Es ist der Auftrag der Kirche, einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Den Armen zu helfen, Hoffnung zu bringen, Menschen zu erreichen, Gemeinden zu gründen. Wir sind mit dieser Mission unterwegs. Und es ist meine größte Freude, Teil von diesem Auftrag zu sein und mich da mit reinzugeben. Aber so sieht es leider nicht jeder. Für einige ist es unbequemes Thema. Aber warum ist das so? Warum tun wir uns als Christen so schwer, wenn es um das Thema Geld und Großzügigkeit geht? Warum leben wir nicht einfach nach dem Prinzip von 1. Mose 12? Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Ich glaube, ein Grund ist, dass wir denken, dass wir nicht genug haben, um es weiterzugeben. Ich glaube, dass wir oft eine Denkweise des Mangels haben. Wir glauben, wir sind bedürftig und deswegen kann ich nichts geben. Und wir gehen durch unser Leben mit dieser Einstellung, ich bin da, um zu empfangen. Was kann ich aus diesem Gottesdienst mitnehmen? Oder hoffentlich lädt er mich ein. Also wir sind so oft unterwegs und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die vielleicht noch nicht viele kennen, aber wir arbeiten in unserer Kirche mit einem Haushaltsplan. Wir haben einen Budgetplan, an dem wir uns orientieren, wo wir, wie ich schon gesagt habe, gute Verwalter von dem sein wollen, was uns anvertraut worden ist. Aber ich habe Folgendes bei mir festgestellt. Und zwar habe ich festgestellt, dass wir so gut da drin waren mit dem Budgetplan, dass wir eigentlich Gott gar nicht brauchten. Weil das haben wir alles so hingekriegt. Auch wenn Gott nicht auftaucht, wir kriegen Kirche für Düsseldorf auch ohne Gott hin. Und dann hatte ich ein Gespräch gehabt mit einem Pastor und dieses Gespräch hat mich ziemlich getriggert. Und zwar sagte er, das sieht ja alles ganz toll aus, aber wo habt ihr denn Raum für Gott bei all dem, was ihr macht? Und ich habe dann gedacht, nee, du hast das falsch verstanden. Ich bin ein guter Verwalter und ich organisiere hier und es ist alles gut strukturiert. Das passt so alles, aber ich habe festgestellt in meiner Denkweise, war es genauso, hey, ja, alles zusammenhalten, ja, nicht irgendwie zu groß beten oder zu groß glauben, weil hinterher passiert das Ganze nicht. Und ich habe mich selber ertappt, dass so ein bisschen was aus meiner Vergangenheit hochgekommen ist, weil ich bin groß geworden mit 6 Brüdern und ein bisschen, was sich bei mir immer eingeschlichen hat, war, wir haben nicht genug. Ich habe mit meinen Brüdern geschimpft, wenn sie auf ihr Brot Nutella und Marmelade draufgepackt haben oder eine Wurst und einen Käse. Und da habe ich mir gedacht, nein, mach das nicht, wir haben nicht genug. So, das war die Einstellung, die ich hatte. Wir haben nicht genug, wir müssen immer aufpassen, dass wir alles beisammen halten. Und ich habe gemerkt, dass sich so ein bisschen das in die Kirche eingeschlichen hat, dass wir alles so gut organisiert haben, dass wir Kirche ohne Gott hinkriegen. Und ich möchte als Kirche wirklich so ein Step-up machen und wirklich sagen, Gott, wenn es von dir ist, lass uns groß glauben. Lass uns mutig nach vorne gehen und lass uns aufs Wasser gehen und diesen nächsten Step machen. Weil eigentlich ist es Teil unserer Kirchengeschichte schon immer wieder gewesen, dass wir mutig aufs Wasser gegangen sind und Gott vertraut haben. Weil für alle, die das nicht wissen, aber wenn man so eine Kirche startet, braucht man Geld. Ich habe mich mit dem Simon Lander hingesetzt, bevor wir überhaupt irgendwas gemacht haben. Und wir haben einen Budgetplan gemacht. Ich liebe Budgetpläne, ihr merkt es schon, ne? Excel ist so das Ganze, bin ich voll dabei. Und wir haben einen Plan gemacht, haben gedacht, okay, wie viel Geld braucht man, um eine Kirche zu starten? Und wir haben zusammengerechnet, okay, wir brauchen Verstärkung, also Mischpult, Lichter brauchen wir und so weiter. Taufbecken brauchen wir, Bibeln brauchen wir, Kidsmaterial brauchen wir. Und wir sind auf 100.000 Euro gekommen. Und ich zeige euch mal ein Bild von der Gruppe, mit der wir gestartet haben. Und zwar bei uns sah es wie folgt aus. Here we go. Das ist bei uns im Wohnzimmer. Und mit den verrückten Leuten haben wir damals gestartet. Und wir haben gesagt, ey, wir brauchen 100.000 Euro. Und das Ding war so, okay, welche Bank überfallen wir? Nein, nein. Also wir haben gesagt, hey, lass uns beten. Lass uns Gott suchen. Und wenn es von Gott ist, die ganze Idee mit Kirche für Düsseldorf, dann wird Gott versorgen. Und wisst ihr, was abgefahren war? Das war 2017. Wir haben im Februar den Budgetplan gemacht und bis Ende des Jahres hatten wir von den 103.000 Euro, die wir brauchten zum Start der Kirche, haben wir knapp 98.000 Euro zusammen. Von den unterschiedlichsten Orten, von den unterschiedlichsten Menschen, von den unterschiedlichsten Kirchen, die gesagt haben, ey, wir glauben, da ist Gott dahinter und wir wollen das sehr gerne unterstützen. Und für mich war das ein Wunder Gottes. Und das nächste war, als es um feste Räumlichkeiten geht. Pandemie, alles ist zu. Wir können nirgendwo rein, Riesenherausforderung. Und dann war die Möglichkeit, feste Räumlichkeiten am Campus Süd zu bekommen. Und das war so auch so. Das ganze Gebäude hat über 400.000 Euro gekostet. Und das war so, pff, wie kriegen wir das hin? Wie soll das möglich sein? Ey, wir sind gerade mal 3 Jahre alt. Alle Banken sagen uns, ey, Vogel, ihr finanziert euch durch Spenden. Jedes Mal, wenn ich nachdenke, dass wir uns von Spenden finanzieren, dann kriege ich immer Angstschweiß. So, aber das Ding ist, wenn Gott seine Kirche nicht baut, arbeiten die Arbeiter umsonst. Und dann haben wir gesagt, gut, wie kriegen wir es irgendwie hin als Kirche? Wir haben geplant und Budgetplan gemacht und Excel-Listen geschrieben und so. Und dann, bevor wir das Bankgespräch hatten, das finale Bankgespräch, kriege ich abends einen Anruf von jemandem aus der Kirche. Und ich dachte so, boah, das ist echt spät. Ich glaube, das war 9:30. Und ich dachte so, wenn er anruft, dann ist irgendwas Schlimmes passiert. Dann bin ich drangegangen und er sagte, ja, ich musste einfach anrufen, weil ey, seit Wochen arbeitet Gott an mir, dass ich das Gebäude für die Kirche kaufen soll. Und das war so, pff, okay, wow, krass. Und für mich war es immer so, ich möchte nicht in eine Position als Pastor kommen, dass Leute sich einkaufen in der Kirche. Ja, deswegen war es erstmal so, hey, nee, vielen Dank, aber wir schaffen das schon. Und was mich dann erleichtert hat, dass er gesagt hat, er möchte nicht, dass irgendeiner weiß, dass er das Gebäude gekauft hat. Und das war, okay, das ist ein Deal. Okay, damit können wir reden. Und ich habe das reingebracht in die Gemeindeleitung und haben gesagt, gut, wir gehen das, dass wir das Gebäude pachten am Campus Süd und dass wir dann einfach nur die Umbaukosten tragen müssen. Also da auch wieder, dass Gott irgendwie Türen geöffnet hat. Und deswegen glaube ich auch im nächsten Schritt für Stadtmitte, dass Gott Türen öffnet. Und dass da Möglichkeiten einfach da sind. Und ich merke, dass Gott meinen Glauben herausfordert, dass ich im Glauben einfach neu wachse und dass wir als Kirche vielleicht gemeinsam diesen nächsten Schritt machen. Von einer Denkweise des Mangels zu einer Denkweise der Großzügigkeit zu kommen. Gott möchte uns mehr geben, als wir brauchen, damit wir zum Segen werden für andere. Mangel sagt, ich brauche alles für mich. Großzügigkeit sagt, ich habe etwas zu geben. Und nur, um das klarzustellen, es geht um Geld, aber nicht nur um Geld allein, sondern ich glaube, dass jeder etwas zu geben hat in seinem Leben. Mein Ziel mit dieser Predigt ist ganz einfach, ich möchte jeden Einzelnen, der Teil der Kirche für Düsseldorf ist, neu einladen, im Glauben zu wachsen und im Glauben nach vorne zu gehen. Wenn du hier bist und denkst, ey, ich habe nichts zu geben, ich möchte dir von ganzem Herzen sagen, das ist nicht die Wahrheit. Gott möchte dein Leben als Segenskanal gebrauchen für die Menschen um dich herum. Und ich hoffe, dass du heute entdeckst, wie viel Segen du für andere Menschen sein kannst. Ich glaube, dass viele Menschen kein Geldproblem, sondern ein Denkweiseproblem haben. Gott ist übernatürlich großzügig uns gegenüber und er wünscht sich, dass wir diese Großzügigkeit weitergeben an die verschiedenen Leute um uns herum. Durch unsere Freude, durch unsere Kraft, die wir haben, durch die Zeit, die wir haben. Wir können großzügig sein mit unserem Leben, weil unser Leben ist mehr als nur Geld. Und deswegen hoffe ich, dass ihr diese Predigt hört, nicht mit der Denkweise von Geld, sondern manchmal fühlt es sich so an, ich habe die Zeit nicht dafür. Ich kann das gar nicht machen. Und ich habe mal einen schlauen Spruch gehört, Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Und das hat dann auch wieder mit Mangel oder Großzügigkeit zu tun. Ich habe die Kraft nicht dafür. Oh Gott, ich bete, dass du mir die Kraft dafür gibst und ich in diese Großzügigkeit reingehe. Ey, als meine Kinder klein waren, 2 kleine Kinder, Frau geht arbeiten, ich gehe arbeiten, das ist anstrengend. Und wenn du nach Hause fährst und denkst so, boah, und jetzt war so ein anstrengender Tag und jetzt muss ich meinen Kindern noch was geben. Und wenn ich meinen Kindern was gegeben habe, dann will meine Frau auch noch Aufmerksamkeit haben. Wie soll das funktionieren? Und da einfach zu dem Punkt zu kommen, Gott, ich danke dir, dass du mir mehr gibst, als ich brauche, dass ich was zu geben habe. Und aus dieser Denkweise des Mangels herauszukommen, weil du ziehst dich selber in einer Spirale damit runter. Und euch das so ein bisschen mitzugeben und ein Bild davon zu malen, wie die Bibel das beschreibt, hier eine Geschichte aus der Bibel 2. Korinther 8, dass ich auch irgendeine Bibelstelle heute genannt habe. 2. Korinther 8, Vers 1. Und zwar lesen wir hier die Geschichte von Paulus. Und Paulus war früher Saulus und hat Christen verfolgt. Er hat sie ins Gefängnis geworfen. Er war dabei und hat es gefeiert, bis er Jesus Christus erlebt hat. Und sein Leben verändert worden ist und er gemerkt hat, hey, diese Botschaft der Liebe Gottes, ich möchte es nicht für mich behalten, ich möchte es weitergeben an andere Leute. Und er ist zur Gemeinde in Jerusalem gegangen, hat gesagt, ey, das ist so ein Brennen in mir. Ich möchte gerne, dass diese Botschaft weitergegeben wird, auch an Menschen, die nicht zum jüdischen Glauben gehören. Weil damals hat man gedacht, nur Juden dürfen Christen werden. Ja, das war ihre Vorstellung, nur Juden dürfen Christen werden. Und Paulus sagt, hey, ich glaube, dass da mehr drin ist. Ich glaube, dass Gott alle Menschen erreichen möchte mit dieser guten Botschaft. Und dann sagen die Ältesten der Gemeinde Jerusalem, hey, gute Idee, mach das, aber eine Sache bitten wir dich. Wenn du überall rum erzählst von Jesus und Menschen einlädst, diese Liebe Gottes anzunehmen, dann vergiss Folgendes nicht. Sammel überall dort, wo du bist, eine Kollekte ein für die bedürftigen Menschen in Jerusalem. Und Paulus sagt, super, great deal, ich kann überall von Jesus erzählen. Alles, was wir machen müssen, ist immer wieder an die Bedürftigen zu denken und nicht nur an uns zu denken. Und das ist der Kontext von dieser Bibelstelle. Er startet hier in Nordgriechenland, was die Bibel Mazedonien nennt, und jetzt ist er in Südgriechenland, einer Stadt, die Korinth heißt. Und wir lesen in 2. Korinther 8, Vers 1, wir möchten euch nun, liebe Geschwister, von der besonderen Gnade berichten, die Gott den Gemeinden in Mazedonien geschenkt hat. Ich lese es nochmal vor, weil es ist ein wichtiger Vers. Wir möchten euch nun, liebe Geschwister, von der besonderen Gnade berichten, die Gott den Gemeinden in Mazedonien geschenkt hat. Das heißt, er redet hier von einer besonderen Gnade. Er redet nicht von einem Gebot oder Verpflichtung oder sonst was. Und dieses Wort Gnade kommt in den nächsten 2 Kapiteln 10-mal vor. Das heißt, er redet über Finanzen und immer in Verbindung von Gnade. Unverdiente Gunst, eine besondere Gnade, die wir haben, daran teilzunehmen. Und das finde ich ungemein wichtig, dass wir das verstehen. Paulus schreibt hier, ich spreche nicht von einem du musst, sondern von einem du darfst, du willst, eine Gnade, die Gott den Menschen in Mazedonien gegeben hat. Und dann geht es weiter. Die Nöte, die sie durchmachten, bedeuteten eine große Bewährungsprobe für sie. Und trotzdem waren die Gläubigen von einer unbeschreiblichen Freude erfüllt. Ihre Freude war so groß, dass daraus trotz bitterster Armut eine überaus reiche Freigebigkeit entstand. Achtet mal drauf. Die Leute in dieser Gemeinde gingen durch schwierige Zeiten. Die hatten jede Menge Herausforderungen. Ihre Lebensumstände, da hätte jeder gesagt, ey, chillt, ihr müsst gar nichts machen, empfangt einfach. Aber in dem Kontext war es so, dass sie gesagt haben, trotz den Herausforderungen wissen wir, Gott ist gut und wir sind so gesegnet. Deswegen haben wir überschwängliche Freude, die wir weitergeben wollen. Die entscheidende Frage ist, hey, wie konnten sie so großzügig sein, wenn sie so wenig hatten? Und die Antwort ist die, die ich euch vorhin schon gegeben hatte. Sie hatten eine andere Denkweise. Sie hatten nicht eine Mangeldenkweise. Hey, uns geht es gerade schwer und wir haben echt schwere Zeiten als Kirche und hoffentlich denkt irgendjemand an uns. Nein, nein, sie sind durch die Zeiten gegangen und hatten eine große Freude, die sie weitergeben konnten. Aber wenn Leute eine Denkweise des Mangels haben, da habe ich ein Bibelvers von. Vielleicht findest du dich da wieder. Haggai 1, Vers 6. Ihr habt viel Saat ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr esst und werdet nicht satt. Ihr trinkt und bleibt durstig. Was ihr anzieht, wärmt euch nicht. Und das sauer verdiente Geld rinnt euch durch die Finger. Mangel sagt, ich habe nichts, aber wenn ich irgendwann was habe, dann werde ich bestimmt etwas geben. Wenn ich mehr Geld habe, werde ich großzügig sein. Ich glaube, mehr Geld macht Menschen nicht großzügig. Ich glaube, mehr Geld macht Menschen nur zu mehr von dem, was sie schon sind. Es ist ein Denkweisenwechsel. Mangel sagt, ich habe nichts zu geben. Großzügigkeit sagt, ich habe mehr, als ich brauche. Ich kann etwas für jemand anderen tun. Und wir finden es auch in einem Psalm, Psalm 23, Vers 5, sagt Folgendes und zeigt uns die Großzügigkeit Gottes zu uns und dass diese Großzügigkeit nicht bei uns hängen bleiben soll. Und zwar heißt es hier, du lädst mich ein, Gott, und denkst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Das heißt, auch wenn ich in herausfordernden Situationen stehe, Gott, du segnest mich. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Und das finde ich so schön. Gott möchte uns segnen bis zum Überfluss, weil er möchte, dass dieser Segen nicht bei uns stecken bleibt, sondern dass wir diesen Segen weiterfließen lassen. Und dass wir aus dem Mangeldenken rauskommen und hinkommen zur Großzügigkeit. Und ich möchte euch eine Geschichte von meinem Leben erzählen, wo ich gemerkt habe, immer wieder, wie ich abrutsche in dem, ich habe nicht genug. Und zwar habe ich einen Bekannten, der spielt Fußball. Und er hat ziemlich gut Fußball gespielt, er hat ziemlich viel Geld damit verdient. Und er hat mich irgendwann eingeladen, hey, hast du Bock, zu uns nach Hause zu kommen? Ich feiere eine Feier bei uns zu Hause, komm doch vorbei. Und ich hatte damals einen richtig schönen Peugeot 208, 20 Jahre alt. Und ich saß in diesem Auto und dachte so, okay, da sind Leute, die verdienen 100-mal so viel und keine Ahnung was. Also da, okay, hier sind die Rich Guys und hier kommt der Pastor. Ja? Und mein, ganz, ganz offen und ehrlich, mein Ding war, ey, ich passe da gar nicht rein. Ich gehöre da nicht zu. Weil ich spiele nicht auf diese Liga. Weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber oft kommt man in den Raum rein, dann guckt man, wo passe ich hier rein, wer sieht wo aus, ne? Vom Aussehen her passe ich hier hin, bin ich hübsch genug. Und das war für mich dann in Bezug auf Finanzen, weil die haben Kohle, ich habe keine Kohle. Und während ich in diesem Auto auf dem Weg zu diesem Spieler war, hat Gott etwas zu mir gesprochen und hat gesagt, hey Stefan, du hast vielleicht nicht das, was sie haben, aber du hast etwas, was man nicht mit Geld kaufen kann. Du hast meinen Frieden, du hast meine Freude, du hast Hoffnung und du hast etwas, was sie nicht mit Geld kaufen können. Und deswegen bist du da, um ein Licht in der Finsternis zu sein, um Hoffnung zu geben und Ermutigung zu sprechen und Wahrheit reinzubringen. Und das war für mich so ein Turnaround, das ist egal. Mein Leben ist nicht definiert von dem, was auf meinem Bankkonto ist. Mein Leben ist definiert von dem, was Gott in mich hineingegeben hat. Und er hat mir mehr gegeben als genug, damit ich es weitergebe und mich nicht in Mangeldenken runtergebe oder Minderwert runterziehen lasse, sondern du hast was zu geben. Egal in welchem Kontext kannst du zum Segen werden. Aber wie mache ich das? Sprüche 3, Vers 9 sagt folgendes: Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. So werden deine Scheunen voll werden und deine Kelter von Wein überlaufen. Wieder der Gedanke von, ey, ich soll weitergeben. Malachi 3, Vers 10: Bring den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Das Vorratshaus ist der Ort, wo du geistliche Nahrung bekommst. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der allmächtige Herr, weil Gott weiß, ey, das hört sich alles so crazy an mit Großzügigkeit. Ich brauche das selber. Und er sagt, ja, das hört sich crazy an. Und deswegen stell mich doch auf die Probe, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffne und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Dieser Vers zeigt, dass Gott dich gebrauchen möchte als Kanal seines Segens. Dass sein Segen nicht nur in dein Leben fließt, sondern durch dein Leben fließt. Es sollte nicht bei dir bleiben. Und nur eine Randnotiz, der Zehnte ist nicht etwas, was du geben musst. Es ist ein alttestamentliches Gebot, aber im Neuen Testament ist es ein geistliches Prinzip, dass wir als Kirche leben, dass wir als Familie leben. Und ich höre immer wieder Menschen, die anfangen wollen zu diskutieren, ah, Zehnte ist es nicht Altes Testament und wir sind ja im Neuen Testament. Und ganz ehrlich, ey, tu einfach mit deinem Geld, was du tun möchtest. Ja? Die Bibel sagt, alles, was nicht aus Glauben ist, das ist Sünde. Deswegen, oh gut, du musst nicht mit mir diskutieren. Was immer dir Gott zeigt, das tu. Aber ich fand folgende Argumentation sehr interessant. Jemand kam mal zu mir und sagte, ey, das Ganze mit dem Zehnten, das funktioniert doch gar nicht. Dann reicht mein Geld hinten und vorne nicht. Und dann sagte er einen Satz, den fand ich mega interessant. Er sagte, das würde ja nur klappen, wenn ich mein Leben neu und komplett umordne und sich dann mein ganzes Leben um Gott drehen würde. Und ich dachte so, Amen, genau. Genau darum geht es im christlichen Leben. Wir sollten als Christen nicht ein Leben führen, in dem wir Gott nicht brauchen. Und nur Bibel lesen und beten oder spenden, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Aber ansonsten ignorieren wir Gott. Nein, Gott möchte, dass wir ein Leben im und mit Glauben führen. Denn die Wahrheit ist doch, es braucht Glauben für eine Kultur der Großzügigkeit. Und ich wünsche mir diese Denkweise und diese Lebenshaltung der Großzügigkeit für jeden Einzelnen von uns in der Kirche. Denn mein Gott, wenn Gott das sieht, dass wir ein Kanal des Segens sind, dann wird er noch mehr reinschütten. Und wir lesen dann weiter, 2. Korinther 8, Vers 3. Denn ich habe bezeugt, dass sie nicht nur gegeben haben, was sie ohne Not entbehren konnten, sondern weit darüber hinaus. Und dies aus freien Stücken. Das heißt, Paulus hat nicht irgendwie ganz schlimme Videos gezeigt mit armen, verhungernden Kindern, sondern es war aus freien Stücken, weil Gott etwas in ihr Herz hineingelegt hat. Immer wieder baten sie inständig um das große Vorrecht, sich an der Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem beteiligen zu dürfen. Ich warte auf den Moment, wo ihr sagt, ey, können wir nochmal eine Kollekte einsammeln? Ey, wir wollen nochmal gerne. Ey, so waren die drauf. Das ist der Hammer. Und das sollte uns nicht Angst machen, sondern das sollte uns inspirieren. Das ist eine andere Denkweise, das ist die Denkweise der Großzügigkeit. Ja? Ja, sie übertrafen unsere Hoffnungen sogar noch, denn ihre erste Reaktion bestand darin, sich dem Herrn und uns vorbehaltlos zur Verfügung zu stellen, um Gottes Willen zu tun, ganz gleich, was von ihnen verlangt wurde. Warum konnten sie so großzügig sein? Hier heißt es, sie stellten sich Gott ganz zur Verfügung. Und ich glaube, das ist die Voraussetzung, wenn wir sagen, hey, mein Leben gehört nicht mir. Mein Leben ist für Gott und mit Gott. Jemand Schlaues sagt mal Folgendes, John Bonnelt, wenn wir uns zuerst Gott hingeben, ist alles andere geben einfach. Wenn Gott all das ist, was ich habe, Gott, ich danke dir, dass du mir all das gibst, was ich brauche, um ein Segen zu sein für meine Familie. Gott, ich danke dir, dass du mir all das gibst, um ein Segen zu sein für meine Arbeitsstelle. Denn ich bin davon überzeugt, dass wir nicht ein Teich sein sollen des Segens Gottes, sondern wir sollten ein Kanal des Segens Gottes sein. Und mit dieser Einstellung kannst du in jedes Umfeld, an jedem Ort gehen. Ich rede nicht nur von Kirche oder der Herzschlagkollekte, sondern morgen früh am Montag, du kommst ins Büro, auch wenn du schlecht geschlafen hast, du gehst in die Tür mit der Einstellung, hey, ich habe etwas zu geben. Ich kann ein Segen heute sein für meine Arbeitskollegen. Du gehst ins Restaurant, nicht nur mit der Einstellung, hoffentlich was Nettes zu essen, sondern ein Segen für die Bedienung zu sein. Und deswegen, hey, nehmt es mit in eure Woche. Mir ist bewusst, wenn der Herr das Haus nicht baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Aber ich lade dich ein, zu beten und Gott zu fragen, was du tun kannst. Denn ich möchte nicht, dass du denkst, dass du mit deiner Spende mir einen Gefallen tust. Die Herzschlag-Season nicht so, oh, der Stefan hat so toll gepredigt, dann gebe ich was rein. Sondern du solltest geben, weil du davon überzeugt bist, dass Gott dich als Kanal des Segens gebrauchen möchte, weil wir eine Denkweise der Großzügigkeit haben. Und Paulus schreibt weiter an die Korinther, was diese Denkweise der Mazedonier mit ihnen zu tun hat. 2. Korinther 9, Vers 7. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Also nicht, Stefan hat ja so viel drüber geredet, sondern hey, ich habe Spaß, mit dabei zu sein. Vers 8. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten. Wie das Wort Gnade. Damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja, von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Das heißt, wenn wir mit Gott leben, das soll unsere Einstellung sein, mit offenen Händen, wir teilen aus. Und das, was er tut, hat für immer Bestand. Wir wollen etwas, wir wollen uns kein Monument bauen. Wir wollen ein Vermächtnis weitergeben, wir wollen einen Segen weitergeben. Und er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Du wirst gesegnet sein mit Frieden, Freude, Kraft, Hoffnung, guten Freundschaften. Und Gott ist nicht dein ETF oder dein Aktienfonds oder ein Geldautomat, damit du einfach nur finanziell reicher wirst, sondern er möchte dir mehr Freude geben, mehr Frieden geben, mehr Hoffnung geben. Warum? Damit wir es weitergeben an die, die es brauchen. Vers 12. Und wenn wir dann eure Spende überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken. All das, was wir tun, ist nicht zur Ehre von uns, sondern zur Ehre Gottes. Und was ich in euch wecken möchte, ist, dass ihr mit einer Denkweise der Großzügigkeit durch das Leben geht, egal was du in deinem Leben hast, du bist gesegnet. Und vielleicht kann die Band nach vorne gehen und vielleicht denkst du dir, Stefan, du hast ja leicht reden, du weißt gar nicht, wie es mir finanziell geht und was für Herausforderungen ich habe. Ich möchte euch jemanden zeigen, den ihr vielleicht kennt, weil der hat mich immer wieder inspiriert, wenn ich das Gefühl hatte, ich habe nichts zu geben. Und zwar ist es Nick Vujicic. Und Nick Vujicic ist ein australischer Autor und Motivationssprecher, er ist gläubiger Christ und er hat keine Arme und keine Beine. Und trotz dieser physischen Herausforderung, die dies mit sich brachte, hat Vujicic ein erfülltes Leben und sich dazu entschieden, seine Geschichte zu teilen, um andere zu inspirieren und zu ermutigen, die eigenen Möglichkeiten und das Potenzial zu erkennen, großzügig mit dem zu sein, was sie haben. Und Nick sagt das Folgende, anstatt darauf zu schauen, was ich nicht habe, konzentriere ich mich auf das, was ich habe und wie ich damit einen Unterschied machen kann. Du bist gesegnet, egal wie deine Lebensumstände sind und du hast etwas zu geben. Es ist eine Denkweise der Großzügigkeit, die wir als Nachfolger von Jesus Christus haben sollten. Und ich möchte dir diese Denkweise ans Herz legen und nicht, weil wir eine besondere Kollekte einsammeln, sondern ich glaube, weil es einen Unterschied in deinem Leben macht. Dass deine Sicherheit nicht im Geld ist, deine Sicherheit nicht in deiner Kraft ist und in deiner Zeit ist, Ganz ehrlich, wenn wir Gott einladen, ich habe es immer wieder erlebt, wo ich gesagt habe, ey Gott, meine Zeit reicht nicht. All das, was ich zu tun habe, ich kann es gar nicht machen. Gott, ich brauche deinen Segen. Und wie Gott einfach gesegnet hat und Dinge schneller gingen, als ich gedacht hatte. Und die Zeit trotzdem gereicht hat. Wenn ich das Gefühl hatte, ey Gott, ich habe, ganz ehrlich, ich habe gerade keine Geduld und keine Liebe für meine Kinder, dass Gott mir mehr gegeben hat. Meine Sicherheit ist nicht in mir. Meine Sicherheit ist nicht in meinen Finanzen. Unsere Sicherheit als Kirche ist nicht, wie toll die Kollekte ist und wer irgendwas gibt. Unsere Sicherheit ist, dass Gott diese Kirche haben wollte. Das war Gottes Idee. Und deswegen weiß ich, das gute Werk, was er angefangen hat, da wird es wieder herrlich vollenden. Aber unsere Verantwortung als Kirche ist, die Hände und Füße von Jesus zu sein, hier auf dieser Welt. Und dass wir das weitergeben, was wir empfangen haben. Und ich weiß, für alle, die neu waren, hey, sorry, kommt nächste Woche wieder, war ein bisschen herausfordernd, aber ich möchte, dass wir mit einem leichten Herzen rausgehen. Weil ich hoffe, dass was ich wecken konnte, ist, dass du dir neu bewusst machst, du bist gesegnet. Wir haben einen guten Gott. Und wir werden heute den Gottesdienst anders beenden. Wenn du das erste Mal da warst, schön, dass du da warst. Wir haben am Eingang haben wir ein Geschenk für dich. Wir haben eine Tüte mit einigen Geschenken, mit einigen Überraschungen für dich, die du gerne mitnehmen kannst, einige Informationen für uns als Kirche. Wenn du mehr über uns als Kirche erfahren möchtest, kannst du gerne die Kontaktkarte auf eurem Platz ausfüllen und draufschreiben, hey, keep me in the loop, halt mich auf dem Laufenden, was immer passiert. Wenn du Kinder da hattest, denk dran, an der Kaffeemaschine vorbeizulaufen, erst dein Kind abzuholen und dann den Kaffee zu holen, damit die Kindermitarbeiter auch rechtzeitig mit dem Abbau anfangen können. Das wäre super. Aber ich möchte euch segnen mit einer Bibelstelle aus Jesaja 61. Wir haben einen guten Gott. Wir sind mehr als gesegnet. Und dafür können wir dankbar sein. Und wir werden gleich einen Song singen, der heißt Praise. Und ich möchte, dass wir rausgehen mit einem Lächeln, mit einer Freude, weil wir wissen, Gott ist gut. Und er tut Gutes. Und er segnet unser Leben. Und wenn du die Freiheit hast, lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte ein Segensgebet über unser Leben aussprechen. Wenn du die Freiheit hast, kannst du gerne die Augen schließen, Hände öffnen. Ich hoffe bei all dem, was ich erzählt habe, dass du ermutigt bist, neu Gott zu vertrauen, dass er mehr tun kann, als wir erbitten oder denken können. Herr Jesus, ich danke dir für all das, was du in dieser Kirche schon getan hast, für all die Wunder, die wir schon erleben durften. Und Gott, wir wollen neu im Glauben aufs Wasser gehen für diesen nächsten Step, den wir als Kirche gehen werden. Und ich danke dir, dass du unser Versorger bist, du bist ein guter Gott. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist. Und ich möchte sie segnen mit Jesaja 61, dass sie ganz neu erleben, was du verheißen hast. Der Geist des Herrn ist auf dir, weil er dich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat dich gesandt, an den Ort zu gehen, wo auch immer du bist, in deiner Familie, auf deiner Arbeitsstelle, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Du hast etwas zu geben. Du darfst Freiheit ausrufen für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren werden geöffnet. Du rufst ihnen zu. Jetzt erlässt der Herr eure Schuld. Er hat dich gesandt, alle Trauernden zu trösten. Du bist ein Priester des Herrn. Du bist ein Diener Gottes. Und so danke ich dir, dass wir das neu annehmen dürfen und diesen Segen weiter fließen lassen dürfen. Ich danke dir für deinen Segen auf unserem Leben. Wir preisen dich von ganzem Herzen dafür. Amen. Amen. Lass uns Gott feiern.